Dr. J. Hamilton.
Political and religious leaders that have shocked the
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Willkommen zu einer weiteren Stunde 17 Grad Bildungsradio für den Rest. Die heutige Sendung behandelt die abrupteste der finalen staatlichen Sanktionen, die Todesstrafe. Die kontroverse Diskussion, die seit Jahren aus unterschiedlichster Motivation über dieses Thema geführt wird, vermittelt gewollt oder ungewollt leicht den Eindruck, das staatliche Strafsystem jenseits der Exekution sei eine legitime und humane Angelegenheit. Mit Sicherheit ist sie Ausdruck absoluter staatlicher Macht und der Delinquent wird sowohl von Gegnern als auch Befürwortern mit Empathie bedacht angesichts vermeintlich erlangter Vergeltung. Aber gibt Foucault in seinem 1974 erschienenen Text »Die zwei Toten Pompadours« zu bedenken, die Guillotine ist in Wahrheit nichts als der sichtbare Gipfel, die rote und schwarze Spitze der hohen Pyramide. Das gesamte Strafsystem ist im Grunde auf den Tod hin ausgerichtet und wird von ihm regiert. Ein Urteilsspruch entscheidet nicht, wie man glaubt, über Gefängnis oder Tod, sondern wenn er das Gefängnis vorschreibt, dann fügt er als Möglichkeit hinzu den Tod. Das Gefängnis ist keine Alternative zum Tod, es bringt den Tod mit sich. Ein und derselbe rote Faden durchläuft diese ganze Strafinstitution, die angeblich das Gesetz anwendet, es tatsächlich jedoch suspendiert. Hinter den Toren des Gefängnisses regieren die Willkür, die Drohung, die Erpressung, die Schläge. Gegen die Gewalt des Gefängnispersonals haben die Verurteilten nichts mehr als ihre Körper, um sich zu verteidigen. Und nur noch ihre Körper zu verteidigen. Um Leben oder Tod, nicht um Besserung geht es in den Gefängnissen. Ohne die drastischste Form staatlicher Sanktion damit relativieren zu wollen, ist die Debatte um die Todesstrafe nicht gelöst vom Gedanken staatlicher Strafen zu führen.
The train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
"2007 war die Todesstrafe im Zivil-, Ausnahme- und Militärstrafrecht in 96 Staaten und Territorien abgeschafft. 9 Staaten haben die Todesstrafe nur im Zivilstrafrecht abgeschafft. 64 Staaten und Territorien haben sie im Zivilstrafrecht beibehalten. Darunter ist auch ein europäisches Land, Weißrussland. Und in Kriegs- und Ausnahmesituationen besteht die Möglichkeit der Todesstrafe unter anderem in der Russischen Föderation, Albanien, Armenien, Griechenland, Lettland und der Türkei. In vielen Ländern, in denen de facto die Todesstrafe existiert, wird sie nicht mehr vollstreckt. 91% aller verifizierbaren Hinrichtungen, wobei die Dunkelziffer weitaus höher ist, entfallen auf 7 Staaten: die Volksrepublik China, Iran, Irak, Pakistan, Sudan, USA und Saudi-Arabien. Wenn man so will, ist San Marino der Vorreiter bei der Abschaffung der Todesstrafe. In der ältesten Republik der Welt wurde sie zwar erst 1865 abgeschafft, aber bereits seit 1468 nicht mehr vollstreckt. 1786 schaffte das Herzogtum Toskana als erster Staat der Welt die Todesstrafe ab. 1863 Venezuela als erster lateinamerikanischer Staat. 1928 Island als erster europäischer Flächenstaat und 1942 die Schweiz als erster Staat auf dem europäischen Festland. Die Entwicklung seit dem Deutschen Kaiserreich. Obwohl einige deutsche Länder wie Bremen, Oldenburg und Sachsen nach der Märzrevolution 1848-49 die Todesstrafe abgeschafft hatten, wurde diese 1871 für vollendeten Mord und Mord oder Mordversuch an Kaiser oder Landesherrn im Deutschen Kaiserreich wieder eingeführt. In der Weimarer Republik geriet die Todesstrafe in die Diskussion, weil es bei der Ahndung politischer Morde von linker Seite und von rechter Seite zu gravierenden Unterschieden kam. Ein Antrag der SPD zur Abschaffung der Todesstrafe scheiterte 1927. Während des Nationalsozialismus wurde die Todesstrafe dann auf immer mehr Delikte ausgeweitet, was allein der Sicherung des Systems diente. So wurde der angebliche Reichstagsbrandstifter Marinus van der Luppe hingerichtet, obwohl zur Zeit der Tat Brandstiftung gar nicht mit dem Tode bestraft wurde. Mit der Verordnung gegen Volksschädlinge von 1939 wurde die Zahl der mit der Todesstrafe zu ahndenden Straftaten auf schließlich 77 erhöht. 1941 wurde im Strafgesetzbuch die sogenannte Reinigungstodesstrafe für gefährliche Gewohnheitsverbrecher und Sittlichkeitsverbrecher eingeführt. Für die Verhängung der Todesstrafe war der sogenannte Schutz der Volksgemeinschaft, das sogenannte Bedürfnis nach gerechter Sühne oder die sogenannte Minderwertigkeit des Täters ausschlaggebend. Ab 1944 reichte das gesunde Volksempfinden, um für quasi jedes Delikt die Todesstrafe zu verhängen. Dies war endgültig der Übergang zum Justizmord. Ungefähr 50.000 Todesurteile wurden zwischen 1933 und 1945 gefällt, davon ca. 30.000 durch die Kriegsgerichtsbarkeit. In der Regel wurden die Todesurteile vollstreckt. Von 1945 bis zur Gründung der DDR wurden 121 Todesurteile durch deutsche Behörden gefällt. Seit 1949 gab es 227 Todesurteile in der DDR, von denen 166 vollstreckt wurden. Bis 1966 durch die Guillotine, dann durch den unerwarteten Nahschuss. Ab 1970 wurde die Todesstrafe nur noch selten verhängt oder vollstreckt. Die letzte zivile Todesstrafe 1972, die letzte überhaupt 1981 für Spionage. 1987 wurde die Todesstrafe abgeschafft. In den westlichen Zonen wurde bis 1951 hingerichtet, ab Gründung der BRD 1949 dann nur noch nach alliiertem Recht und zumeist Kriegsverbrecher. Die letzte zivilrechtliche Hinrichtung fand in Westdeutschland im Februar 1949 statt. In West-Berlin mit seinem Sonderstatus im Mai 1949. In Artikel 102 des Grundgesetzes heißt es schlicht, die Todesstrafe ist abgeschafft. Dass bei den Beratungen zum Grundgesetz ausgerechnet der Vertreter der rechtsgerichteten deutschen Partei, Hans-Christoph Seebohm, den Vorschlag zur Abschaffung der Todesstrafe machte, verwundert wenig. Der Antrag zielte darauf ab, Todesurteile gegen NS-Verbrecher abzuwenden. Direkt nach Inkrafttreten des Grundgesetzes protestierten Konrad Adenauer und Kurt Schumacher beim Hohen Kommissar für Deutschland, McCloy, mit Hinweis auf die neue deutsche Rechtslage gegen die Hinrichtung von zum Tode verurteilten Kriegsverbrechern.
Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die with 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go.
Very much. I want to do another song here featuring the harmonica, and then I want to get the stool there and sit down and do some slow ballad type songs that we wanted to do for this album and especially for you. What did I do with my list over there? My idiot sheet. Throw it in the floor, didn't it? How you doing, Shirley?
Die Befreiung Deutschlands bedeutete nicht das Ende der Todesstrafe. In allen 4 Besatzungsmächten wurde die Todesstrafe sowohl in der Zivil- als auch in der Militärjustiz verhängt und auch vollstreckt. Es stand für die Alliierten daher außer Frage, dass die Todesstrafe auch im besetzten Deutschland nicht nur wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch in anderen Strafverfahren verhängt werden konnte. Sämtliche von den Nationalsozialisten erlassenen Gesetze wurden mit dem Gesetz Nummer 1 für nichtig erklärt und festgestellt, die Todesstrafe ist abgeschafft, ausgenommen für Taten, die durch ein vor dem 30.01.1933 geltendes oder durch ein von der Militärregierung verkündetes Gesetz mit dem Tode bedroht werden. Unmittelbar nach dem Ende des Krieges wurde vor dem Hintergrund der Sorge vor Untergrundbewegung fanatischer Nazis durch die Militärregierung für eine Reihe von Delikten, die im Zusammenhang mit der Besatzung selbst standen, die Todesstrafe eingeführt. So konnte von den Alliierten Militärgericht mit dem Tode bestraft werden, wer gegen die Kapitulationsbedingungen verstieß, wer sich fälschlich als Angehöriger der alliierten Streitkräfte ausgab oder unrechtmäßig deren Uniform trug, einer von den alliierten Streitkräften festgenommenen Person zur Flucht verhalf, die Archive der narzisstischen Behörden manipulierte oder versteckte oder die alliierten Streitkräfte vorsätzlich irreführte, bestahl oder an der Erfüllung ihrer Pflichten hinderte. Mit dem Tode konnte auch bestraft werden, wer versuchte, die nationalsozialistische Bewegung durch Veröffentlichung oder Verbreitung sie verherrlichender Druckschriften wieder ins Leben zu rufen. Im Juli 1948, als sich die Sorge als unberechtigt erwies, wurden diese Vorschriften wieder aufgehoben. Bereits zuvor war die Todesstrafe nur selten verhängt und vollstreckt worden, wenn die Angeklagten nicht Menschen getötet hatten. So wurde das Todesurteil gegen einen 1946 wegen narzisstischer Propaganda verurteilten jungen Mann nach Intervention aus England nicht vollstreckt. Die von den alliierten Militärgerichten verhängten Todesurteile wegen gewöhnlicher Straftaten richteten sich in überproportionalem Umfang gegen aus Osteuropa stammende Displaced Persons, denen vorgeworfen wurde, bandenmäßig organisiert Raubüberfälle zu begehen. Hier wurden Todesurteile auch dann verhängt, wenn niemand getötet worden war. Dies betraf selbst junge Männer, die jahrelang in deutschen Konzentrations- oder Zwangsarbeitlagern gefangen gehalten worden waren. Die Alliierten waren bemüht, neben ihrer Militärgerichtsbarkeit so schnell wie möglich die deutsche Gerichtsbarkeit wieder funktionstüchtig zu machen. In diesem Bestreben wurde auch ein beträchtlicher Teil des narzisstischen Justizpersonals früher oder später wieder übernommen, mit den bekannten verheerenden Folgen für die deutsche Nachkriegsjustiz. Während Todesurteile deutscher Gerichte jedenfalls in der britischen und amerikanischen Zone zunächst zumindest der Bestätigung durch die Besatzungsbehörden bedurften und diese sich das Gnadenrecht vorbehielten, entschieden schon Mitte 1947 wieder allein deutsche Justiz und deutsche Behörden über die Vollhängung und Vollstreckung von Todesurteilen. Bereits am 21.08.1946 wurde im Gefängnis Spandau der erste Verurteilte aufgrund des Urteils eines deutschen Gerichts hingerichtet. Bis Dezember 1946 soll es allein in der britischen Zone bereits 9 Hinrichtungen aufgrund von Urteilen deutscher Gerichte gegeben haben. Diese Urteile betrafen keine Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für die zu diesem Zeitpunkt die deutschen Gerichte noch nicht zuständig waren. In Berlin wurden zwischen 1946 und 1949 34 Todesurteile verhängt, von denen 9 vollstreckt wurden. In den Westzonen wurden von 45 bis 49 von 92 verhängten Todesurteilen 15 vollstreckt. Zuständig für die Vollstreckung der Todesurteile an deutschen Staatsbürgern, die nicht wegen Kriegsverbrechen verurteilt wurden, waren unabhängig davon, welches Gericht das Urteil gefällt hatte, die deutschen Justizbehörden. Hingerichtet wurde durch deutsche Scharfrichter, die teilweise bereits vor 1945 der gleichen Tätigkeit nachgegangen waren, durch die Guillotine. Proteste und Interventionen, beispielsweise der Kirchen, richteten sich in der Regel nur gegen die Vollstreckung der Todesstrafe an Kriegsverbrechern oder in Einzelfällen. Grundsätzlichen Widerstand gegen die Beibehaltung der Todesstrafe in der Strafjustiz gab es kaum.
After 7 years behind these bars together, I'll miss you more than a brother when you go, if only I had not tried to escape, they'd pardon me with you, I know, yes I know. Won't you tell the folks back home I'll soon be coming? And don't let them know I never will be free, be free. Sometimes write and tell me how they're doing and send a picture of mother back to me. Say hello to dad and shake his poor hard-working hand and send a picture of mother if you can. I'm happy for you that you got your freedom, but stay with me just another minute or so, or so. After all this sweat and blood together, who'll be my fighting partner when you go, when you go? The hardest time will be on Sunday morning. Church bells will ring on Heaven Hill, Heaven Hill. Please ask Reverend Garrett to pray for me and send a picture of Mother if you will. Say hello to Dad and shake his poor hard-working hand and send a picture of Mother if you can.
Das letzte Todesurteil wurde 14 Tage vor der Verabschiedung des Grundgesetzes in Berlin vollstreckt. Die Abschaffung der Todesstrafe durch die Väter und Mütter des Grundgesetzes kam zustande durch zwei verschiedene Beweggründe. Einerseits aus der Erfahrung des NS-Unrechtsstaates und andererseits nahmen die rechtskonservativen Kreise diese Forderung gerne auf, um die drohenden Todesurteile in dem bevorstehenden NS-Verfahren zu vermeiden. Nur so ist zu erklären, dass die Abschaffung der Todesstrafe durch das Grundgesetz mit breiter Mehrheit zustande kam. Gegen die Meinung großer Teile der deutschen Bevölkerung. Gleichzeitig konnte man sich als aufrechter Demokrat gegen die alliierten Besatzungsmächte stellen und gegen weitere Todesurteile von Kriegsverbrechern von den alliierten Gerichten protestieren. Schon in den 50er Jahren wurde diese Beschränkung der Rechtskonservativen fallen gelassen. Die Erfahrung zeigte, dass deutsche Gerichte die NS-Täter ziemlich milde bestraften. Besonders tat sich der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und spätere Justizminister Jäger, CSU-Vorstand, hervor. Der ehemalige SA-Mann forderte in einem Spiegel-Interview als Einstieg die Todesstrafe für Landesverrat, da dies ja in jedem zivilen Land möglich war. Die Ablehnung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zur Todesstrafe kam erst in den 70er Jahren zustande.
Ten years ago, on a cold, dark night, someone was killed neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The judge said, son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's wife. Did I hear somebody applaud? Now the scaffold is high and eternity's near. She stood in the crowd and shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wail. Nobody knows, no. sees, nobody knows but me.
Can I have a glass of water? Huh? All right. Let me have a drink of water. I'm about to choke up. That's cocaine blues about got me. We got a special surprise for you fellas, and especially for one fella. In a few minutes, we're going to record a brand new song that I just sang last night for the first time. It was written by somebody here in Folsom Prison. Can I have a drink of water? Last time I was here, I had a drink of water. And I don't know what the hell it run off of. I think it must have run off of Luther's boots or something. Is that water? You promise that's water, huh? Is that water, Bob? That's water. You serve everything in 10 cups?
Got it!
You caught it, didn't
you? I have an announcement here. Sandoval, S-A-N-D-O-V-A-L, Sandoval, 88419 is wanted in reception.
Die Todesstrafe im Märchen und ihre rechtshistorischen Parallelen. Frei nach der Dissertation Der nicht-natürliche Tod und andere rechtsmedizinische Sachverhalte in den deutschen Volksmärchen von Barbara Bayer, Dezember 1997. Die Mannigfaltigkeit der verhängten Todesstrafen in Grimms Kinder- und Hausmärchen ist erstaunlich. In 36 von 228 Grimms Märchen werden 11 unterschiedliche Todesurteile ausgesprochen und oder vollzogen. Einerseits für Verhaltensweisen, die juristisch gesehen keine Verbrechen sind, zum Beispiel für Neugierde, Neid, Hochmut, aber auch für in der Neuzeit immer noch als schimpflich angesehene Verbrechen, Mord, Diebstahl, schwerer Raub, Verleumdung, Menschenfresserei, Betrug, Fahnenflucht, Ehebruch. Teilweise entsprechen sich auch Strafen, die für bestimmte Delikte verhängt werden, Verbrennen für Hexerei und Zauberei, das Ertränken einer Frau für Gattenmord, das Erhängen für Diebstahl. In einem tiefen oder finsteren Turm werden eine Königin und eine Königstochter lebendig eingemauert. Sie sollen dort verschmachten oder mindestens 7 Jahre lang sitzen. Das lebendig Einmauern gilt als Abwandlung des lebendig Begrabens. Es wurde bei vornehmen Personen meist in ihren eigenen Häusern vorgenommen. Nach Karl Bruno Leder lässt sich sogar im Märchen ablesen, dass nur Prinzessinnen, Ritterfräulein, Mönche und Nonnen von dieser Strafe betroffen sind. Es steht hierbei also weniger die Straftat als die Herkunft im Vordergrund. Die Strafe des Hängens wird in 6 Märchen vollzogen. Im Goldenen Vogel kauft der Jüngste seine 2 verschuldeten Brüder vom Galgen frei. In Dat Erdmännecken werden die 2 ältesten Brüder wegen Tötungsversuchs an ihrem jüngeren Bruder gehängt. In Der Jude im Dorn wird in 2 Fällen die Strafe des Stricks aufgrund von Diebstahl ausgesprochen. Von Androhung des Galgens erzählt das Märchen vom Teufel und seiner Großmutter und von De drei Schwatten Prinzessin. Das sogenannte Richten mit der trockenen Hand galt auch für die dem Diebstahl verwandten Straftaten Mordbrennen, Münzfälschung und Raub. Das Hängen war die unehrliche Strafe, wie auch der Diebstahl als unehrliches Verbrechen galt. Rechtshistoriker gehen davon aus, dass der Tod den Delinquenten abhängig von den benutzten Materialien, gedrehte Eichenzweige, Stricke oder Ketten, fast nie sofort ereilte. Nachdem er sich meist bis zu seinem Tod eine Zeit lang quälen musste, wurde der Leichnam nicht eher abgenommen, bevor nicht die Leichenteile von selbst herunterfielen, die Reste wurden dann unter dem Galgen verscharrt. Oft wird der Tod durch Erhängen als langsamen Erdrosselungstod und als Tod durch Ersticken beschrieben. Dies kann so nicht stehen gelassen werden, 4 verschiedene Mechanismen können den Tod durch Erhängen allein oder in ihrer Kombination herbeiführen. Verlegung der Atemwege, Unterbrechung der zerebralen Blutzufuhr, Reizung des Halsnervengeflechts und Verletzung der Halswirbelsäule mit Schädigung der Medulla oblongata. Der Nasenrachenraum wird verlegt, indem sich der Zungengrund, das Zungenbein und die Muskulatur nach hinten oben drückt. Dieser Erstickungsprozess stellt nicht den beim Erhängen entscheidenden Vorgang dar. In der Regel führt die Strangulierung der das Gehirn versorgenden Gefäße zum Tod. Bereits ein Druck von 3,5 bis 5 Kilo verschließt die großen Halsschlagadern. Durch Irritation der Halsnervengeflechte kann ein Reflextod durch akuten Herzstillstand eintreten. Die Verletzung der Halswirbelsäule als Todesursache schließlich ist eher die Ausnahme. Eine Schädigung des Halsmarks führt in diesem Fall unter Umständen zum Tod. Das Verfahren der Galgenleiter findet sich in dem Märchen der Jude im Dorn. Der Knecht stieg ganz ruhig mit dem Henker die Leiter hinauf. Zuvor war er vom Richter zum Galgen verurteilt worden, weil er auf offener Straße einen Raub begangen hatte. Der Henker muss mit ihm die Leiter hinaufsteigen, um den Dieb von oben hinunterzustoßen. Bei der anderen Methode legte der Henker dem Übeltäter neben dem Seil um den Hals ein Seil um die Taille und hiefte ihn daran nach oben. Durch das Kappen des Taillenseiles ließ er ihn hinunterstürzen. In Die drei Handwerksburschen kommt es beinahe zur dreifachen Enthauptung. Jedoch wird am Ende dem wirklichen Täter mit dem bloßen Schwerte das Haupt abgeschlagen. Am Schluss der Jungfrau Marleen wird die falsche Braut enthauptet. Das Enthaupten, das Richten mit blutiger Hand, war nach Rudolf Hiss die leichteste und ehrlichste Todesstrafe. Der Missetäter, der eine schwere Strafe verdiente, konnte aus Gnaden enthauptet werden. Dies wird immer wieder in Chroniken, biografischen Darstellungen und anderen Geschichtsquellen bestätigt. In Die drei Schlangenblätter wird die falsche Gattin der Strafe des Ertränkens in einem durchlöcherten Schiff ausgesetzt. Das Bürle überzeugt einen vorbeikommenden Schäfer, für ihn in das durchlöcherte Fass zu steigen und entgeht dadurch der ihm zugedachten Strafe. Zur Strafe für Brudermord wird der ältere von zwei Brüdern in einen Sack eingenäht und lebendig ersäuft. Das Ertränken war vorwiegend Frauenstrafe und wurde für Kindsmord, Abtreibung und Diebstahl verhängt. Sie ist jedoch in wasserreichen Gegenden auch für Männer belegt. Nach dem Rechtshistoriker Rudolf Hiss waren weitere Straftaten Verwandtenmord, Unterschlagung, Notzucht und Doppelehe. Der oder die Verurteilte wurden an Armen und Beinen zusammengebunden oder zusammen mit Tieren in einen Sack gesteckt. Der Sack wiederum konnte mit Steinen beschwert werden. Wenn das Wasser nicht tief genug war, hielt man den Missetäter mit einer Stange oder Gabel so lange unter Wasser, bis er ertrunken war. Das Ertränken ist ein typisches Beispiel für die Zufallsstrafe. Es geschah durchaus oft, dass der Delinquent wieder lebendig ans Ufer gespült wurde, dann konnte er sein Leben behalten. In 5 Märchen wird das Verbrennen als Strafe für Hexerei vollzogen. In dem Märchen von De drei Vögelkens werden die beiden falschen Schwestern für ihre Verleumdung verbrannt. 2 junge Königinnen sollen wegen Menschenfresserei auf dem Scheiterhaufen sterben. Die Feuerstrafe ist mit 8 Märchenfällen die häufigste Todesstrafe der Kinder- und Hausmärchen. Bei der Todesstrafe durch Verbrennen trat der Tod durch Ersticken ein. Der Delinquent wurde mit gefesselten Gliedern auf einen Scheiterhaufen gelegt oder an einen Pfahl befestigt oder endlich auf eine Leiter gebunden und mit ihr ins Feuer gestoßen. Der Verurteilte konnte schon vorher auf dem Gnadenwege erdrosselt oder enthauptet werden, manchmal geschah dies aus Selbstverständlichkeit. Das Verbrennen war bekannt als Strafe für Zauberei, Ketzerei, Vergiftung, schwere Unzucht, Sodomie und als spiegelnde Strafe für Brandstiftung und Mordbrand, und zwar für Männer und Frauen. Dem Verbrennen verwandte Todesstreifen zeigen sich, wenn Sneewittchens böse Stiefmutter sich in glühenden Pantoffeln tottanzen muss. Eine andere böse Stiefmutter wird in ein Fass gesteckt, das mit siedendem Öl und giftigen Schlangen angefüllt war. Frau Holle lässt auf das faule Mädchen statt des Goldes einen großen Kessel voll Pech ausschütten. Jedoch stirbt Pechmarie nicht am Verbrennungs- oder Erstickungstod. Die Fassstrafe tritt in der Sammlung der Brüder Grimm als selbstgefälltes Urteil auf. Die sogenannten bösen Frauen werden vorher gefragt, welche Strafe derjenige verdiene, der durch besagte Tat schuldig geworden ist. In Die drei Männlein im Walde werden die Alte mit ihrer Tochter in ein Fass gesteckt, das mit Nägeln beschlagen ist und den Berg hinab ins Wasser rollen soll. In der Gänsemarkt antwortet die falsche Braut auf die Frage nach der Strafe, die ist nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist, und 2 Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Gasse auf, Gasse ab zu Tode schleifen. Diese Strafe wird ihr zuteil. Ein ähnliches Urteil wird an der Alten mit ihrer schwarzen Tochter in die Weiße und die schwarze Braut vollzogen. Die verdient, dass man sie nackt auszieht und in ein Fass mit Nägeln legt und dass man vor das Fass ein Pferd spannt und das Pferd in alle Welt schickt. Bedenkt man, wie kurz die Strafszenen im Märchen üblicherweise sind, fällt bei der Fassstrafe deren recht detaillierte Schilderung auf. Zumal diese Methode in Wirklichkeit nie angewendet worden sein soll, sondern lediglich in heiligen Legenden beschrieben wird. Das Zerreißen oder auch Vierteilen ist durch vier Märchen vertreten. Zur Strafe wird die Tochter der Hexe in Brüderchen und Schwesterchen in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen. In Die zwei Brüder wird der verlogene Marschall von vier Ochsen zerrissen. Ebenso lässt in Die Nelke der alte König den Koch in vier Stücke zerreißen. Und in Der gelernte Jäger heißt es, und ward der Hauptmann gefänglich gesetzt und dann in vier Stücke zerrissen. Vierteilen oder das Zerreißen in vier Stücke sah in der Realität wesentlich schwieriger aus. Es wird beschrieben, dass die Sehnen und Gelenke der Zugkraft der Tiere eine wesentlich größere Kraft entgegensetzten. Im Rechtsalltag herrschte eine viel blutigere Handarbeit des Scharfrichters vor. Er musste mindestens die Gelenkkapseln und Sehnen vorher durchschneiden. Das Zerreißen durch Pferde oder Ochsen, wie im Märchen oft beschrieben, galt als Strafverschärfung. Eine Milderung konnte durch vorheriges Enthaupten herbeigeführt werden. Das Vierteilen war die Strafe der Verräter. Der einzige Schuss soll im Märchen vom Wasser des Lebens fallen. Der König gibt seinem Jäger den Auftrag, seinen jüngsten Sohn zu erschießen, der Jäger aber bringt es nicht über das Herz. Das Rädern wird in der Kinderlegende das alte Mütterchen erwähnt. Sie sieht ihren Sohn auf ein Rad geflochten. In den drei Märchen schließlich Das Mädchen ohne Hände, Der goldene Vogel und Die klare Sonne bringt es an den Tag, wird der Delinquent ohne weitere Konkretisierung hingerichtet.
Last time we were here at Folsom Prison, they were hanging Joe Bean. Is Joe still here? Joe Bean? Hang the son of a bitch anyway, right? Well, they're hanging Joe Bean this morning for killing a man in Arkansas. Funny thing about it, Joe Bean has never been to Arkansas. On top of that, Joe Bean never heard of the man. In fact, today is Joe Bean's 20th birthday. See through the prison bars, Joe Bean. See where the gallows stand. Just 20 short years from the day you were born, you die by the hangman's hand. Yes, they're hanging Joe Bean this morning for a shooting that he never did. He killed 20 men by the time he was 10. He was an unruly kid. Yes, they're hanging Joe Bean for the one shooting that Joe Bean never did. Well, Joe, your mother is at the Capitol asking the governor for a stay. And it's hard on her, 'cause she knows where you were on that particular day. You were working, Joe Bean, hardworking, robbing the Santa Fe. Well, the telegraph wires are humming. Hear the governor's words come through. He said, I can't set you free. It's not up to me, but this much, Joe Bean, I'll do. I'll join your mother in extending birthday greetings to you. Happy birthday, Joe Bean. All right. June Carter. Let's get June out of here. June. Let's get June Carter and the Tennessee Three back out right now.
Die Anzahl und Bandbreite der Delikte, für die im Lauf der Geschichte die Todesstrafe verhängt wird, ist immens. Schon immer galt Mord als todeswürdiges Verbrechen. Während des Nationalsozialismus reichte der Diebstahl einer Decke aus einem zerbombten Haus, um hingerichtet zu werden. Zu unterschiedlichen Zeiten wurden die unterschiedlichsten Delikte mit dem Tod bestraft. Als Beispiel sei hier England erwähnt, das im frühen 19. Jahrhundert über 200 solcher Vergehen kannte. Unter anderem Hochverrat, Münzfälschung, Vergewaltigung, Piraterie, Brandstiftung an Wohnhäusern und Kornspeichern, Straßenraub, Pferdediebstahl, Unterschlagung von Waren des Meisters, Kirchendiebstahl, Hexerei, Ehebruch, Raub, Brandstiftung in den königlichen Docks, Holzschlag und Wilderei. Auch das im Hinterhalt liegend mit der Absicht, jemanden ein Auge auszuschlagen, die Zunge zu verletzen oder die Nase aufzustitzen, war zeitweilig ein Kapitalverbrechen. Genauso wie das Außerlandesschmuggeln von Angora-Kaninchen. Von 1699 an wird Ladendiebstahl mit einer Schadenssumme ab 25 Pence mit dem Tode bestraft. 1708 werden zwei Kinder von 7 und 11 Jahren für ein Kapitalverbrechen gehängt. 1714 bedroht der Riot Act Aufstände, die mit Schäden an Kirchen und Wohnhäusern einhergehen, mit dem Tod. Seit 1718 wird die Todesstrafe oft in Deportation in die amerikanischen Kolonien umgewandelt. Mit dem Beginn des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs 1775 nehmen Hinrichtungen wieder zu, da die Möglichkeit der Deportation nicht mehr gegeben ist. Von 1723 an wird die Anzahl der Delikte, für welche die Todesstrafe vorgesehen ist, von 30 auf 150 angehoben. Dazu gehören Beschädigung von Parkanlagen und Begehen eines Verbrechens in Verkleidung. 1784 wird die letzte Frau am Pfahl verbrannt, für das Delikt kleiner Verrat, womit der Mord an ihrem Mann gemeint ist. Ab 1787 sinkt die Zahl der Todesurteile wieder, weil jetzt nach Australien deportiert wird. 1810 kennt die englische Rechtsprechung 222 Kapitalverbrechen, wobei diese so ausdifferenziert sind, dass es alleine 7 unterschiedliche Arten der Brandstiftung gibt. 1814, letzte ausgesprochene Todesstrafe wegen illegalen Baumfällens. 1822, letzte Hinrichtung wegen Ladendiebstahls. 1829, letzte Hinrichtung wegen Fälschung. 1830, letzte Hinrichtung wegen Piraterie. Von 1832 bis 1837 wird die Zahl der mit dem Tod zu bestrafenden Delikte auf 16 gesenkt. 1861, weitere Senkung auf 4 Delikte, Mord, Hochverrat, Brandstiftung in den königlichen Docks und Piraterie. 1868, Ende der öffentlichen Hinrichtungen. 1969, Abschaffung der Todesstrafe für Mord. Vor allem auch Vergehen gegen die staatliche und kirchliche Obrigkeit wurden früher oft mit dem Tode bestraft. Blasphemie, Ketzerei oder Majestätsbeleidigung gehören dazu. Ein klassisches Beispiel dafür sind die römisch-katholischen Inquisitionsverfahren. Heute gibt es, außer für Mord oder Totschlag, in verschiedenen Ländern andere Delikte, welche die Todesstrafe nach sich ziehen. Hier eine recht unvollständige Aufzählung. Bankraub in Saudi-Arabien, Entführung in den USA, Menschenhandel in China, Raub mit Todesfolge in den USA, Vergewaltigung in den USA, Drogenhandel bzw. Drogenbesitz in Malaysia, Thailand und Saudi-Arabien, Korruption in China, Ehebruch im Iran und in Afghanistan, praktizierte Homosexualität im Jemen, Sudan und Mauretanien, Prostitution in Saudi-Arabien, dem Sudan und dem Jemen, Zuhälterei in Saudi-Arabien, Abkehr vom islamischen Glauben im Iran, Katar, Mauretanien, Pakistan und Somalia, Hexerei in Saudi-Arabien, außerdem in vielen Ländern im Militärstrafrecht für Landes- und Hochverrat, Spionage, Sabotage und Desertion.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had 5 more. When
I was rested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dieter carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
These men have receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions.
Yeah.
Der Scharfrichter, der mit der Schärfe des Schwertes Richtende, vollstreckt seit dem Mittelalter die Todesstrafe. Heute synonym dazu wird die Bezeichnung Henker verwendet, ursprünglich der Vollstrecker einer Hinrichtung durch Henken. In den alten europäischen Volksrechten wurde die Hinrichtung durch einen der Richter, oft den Jüngsten oder den Ankläger, vollzogen. Auch ein Fronbote oder Amtmann, auch Büttel genannt, wird als Hinrichter genannt. Dieser erhält allerdings für den Akt der Hinrichtung kein Geld. Vor allem durch die Rezeption des römischen Rechts im 12. und 13. Jahrhundert trennte sich nach und nach die Rechtsprechung vom Vollzug. Aus dieser Zeit stammt auch das Synonym Nachrichter, welches den Aspekt der nachrichterlichen Urteilsvollstreckung in den Vordergrund stellt. Da zu Beginn vielfach freigelassene bzw. begnadigte Schwerverbrecher zu der Ausübung des Amtes eines Scharfrichters gleichsam gezwungen wurden, hing von Anfang an diesem Beruf die Aura des Unheimlichen an, was natürlich durch die Art der Tätigkeit noch verstärkt wurde. Als Folge dessen wurde der Scharfrichter von der Gesellschaft gemieden. So mussten Scharfrichter mitsamt Familie, sofern sie verheiratet waren, in einigen Gegenden vor den Toren der Stadt wohnen. Die erstmalige Erwähnung eines Scharfrichters im Augsburger Stadtrecht von 1276 belegt bereits die Unehrlichkeit des Berufs. Auf der anderen Seite ernannte der Kaiser die Scharfrichter und diese standen unter seinem Schutz. Wurde ein Scharfrichter ermordet, wurde die ganze Familie des Täters zu Vogelfreien erklärt. Soziologisch gesehen wurden sie zu einer Kaste, jedoch nicht in einer Kasten, sondern einer Ständegesellschaft. Dieser unehrliche Beruf hatte gewisse Tabus zu befolgen. So war Scharfrichtern beispielsweise ein gesonderter Platz in der Kirche oder auch im Wirtshaus vorgeschrieben. Ebenso war ihnen die Jagd untersagt, ausgenommen der auf Wölfe. Den Söhnen von Scharfrichtern stand praktisch kein alternativer Berufsweg offen. Ihre Töchter konnten nur in diesen Kreisen heiraten und halb verrufene Tätigkeiten wie Wahrsagen, Liebes- oder Schadenszauber, magischen oder Naturheilverfahren nachgehen. So bildeten sich Scharfrichterdynastien, die aufgrund des geschlossenen Heiratskreises vielfältige verwandtschaftliche Verflechtungen aufwiesen. Scharfrichter waren fast immer männlichen Geschlechts. Jedoch gibt es stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass auch Frauen vom späten Mittelalter an bis ins 19. Jahrhundert vereinzelt als Scharfrichterinnen oder Henkerinnen agierten. Während der Französischen Revolution und danach, etwa bei der öffentlichen Hinrichtung von Frauenmördern in Frankreich, exekutierten sie mitunter mit der Guillotine. In Deutschland soll Mitte des 17. Jahrhunderts die Frau eines Henkers ihren Mann vertreten und zwei Diebe am Galgen hingerichtet haben. Ab circa Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es nicht nur männliche Scharfrichter, sondern auch Frauen, welche offiziell Todesurteile vollstreckten. So etwa in den Vereinigten Staaten oder in einigen asiatischen Ländern, wo sie Hinrichtungen insbesondere an Frauen oder jüngeren männlichen Todeskandidaten vollziehen. Zu den direkten Aufgaben des Scharfrichters gehörte die eigentliche Hinrichtung und die Folter zur Geständniserzwingung als Teil des Gerichtsverfahrens. Auch für die Durchführung von sogenannten Körper- und Ehrenstrafen war er zuständig. Daneben musste er auch oft weitere unangenehme und geächtete Aufgaben übernehmen, zum Beispiel die Kloakenreinigung, das Abschneiden und die Bestattung von Selbstmördern oder die Aufsicht über die Prostituierten. Oft wurde das Amt des Henkers aus praktischen Gründen mit dem des Abdeckers oder Vasenmeisters zusammengelegt. Die Tierkörperverwertung sorgte für das finanzielle Auskommen des Scharfrichters und die Abdeckergehilfen konnten bei einer Hinrichtung als Henkersknechte assistieren. Scharfrichter überließen das Foltern, das Henken und seit der Französischen Revolution die Tötung durch die Guillotine oft auch ihren Gehilfen und übernahmen nur die Aufsicht. Die Enthauptung mit dem Schwert oder dem Henkersbeil wurde jedoch vom Scharfrichter selbst durchgeführt, da hierfür Können und Geschick notwendig war. Der Kopf sollte nach Möglichkeit mit nur einem Schlag vom Rumpf getrennt werden. Gelang das nicht, konnte der Scharfrichter selbst zum Opfer von Lynchjustiz werden. In der Henkersfamilie begann die Ausbildung schon sehr früh. Manche legten ihre Meisterprüfung, meist aus einer ordnungsgemäß durchgeführten Enthauptung bestehend, schon mit 16 Jahren ab. Die Lehre war streng und umfassend. Die Tätigkeit des Henkers beschränkte sich nicht nur auf das Hinrichten der Sünder. Er musste auch imstande sein, eine Folterung so durchzuführen, dass der Verurteilte nicht unter seiner Hand das Leben ließ. Auch wurde vor einer peinlichen Befragung der Scharfrichter zur Konstitution des Übeltäters befragt. Der Züchtiger hatte hier die Aufgabe zu beurteilen, ob die Person die Folter überhaupt überstehen konnte. Bei Verstümmelungsstrafen hatte der Henker dafür zu sorgen, dass die Wunde nach Verstreckung der Urteile ordnungsgemäß behandelt und verbunden wurde. Schließlich bedeutete die Strafe, dass der Verurteilte eben nur eine vergleichsweise leichte Straftat begangen hatte, die keine Todesstrafe rechtfertigte. Scharfrichter hatten somit aufgrund ihrer Tätigkeit gute medizinische, vor allem anatomische Kenntnisse. Viele nutzten dies, um sich durch chirurgische Tätigkeiten, zum Beispiel das Einrenken von Schultern oder das Heilen von Knochenbrüchen oder die Verabreichung von Heilmitteln aller Art, darunter nicht selten Salben aus Menschenfett, einen Nebenverdienst zu sichern. Als im 17. und 18. Jahrhundert im Zuge der Humanisierung des Strafvollzugs immer weniger Scharfrichter benötigt wurden, wichen viele Angehörige der ehemaligen Scharfrichterdynastien auf verwandte Berufszweige wie Bader, Wundarzt oder Zahnreißer aus. Dies erklärt den ursprünglich großen sozialen Abstand von hochgeachteten Ärzten zu leicht anrüchigen Chirurgen. In Ländern des 21. Jahrhunderts, die die Todesstrafe noch kennen, haben sich die Berufsanforderungen des Scharfrichters durch die Hinrichtungswerkzeuge und Methoden grundlegend geändert. Hauptberufliche Scharfrichter im eigentlichen Sinne, die Leibesstrafen wie Abschlagen der Hand oder Lebensstrafen wie Enthaupten mit dem Schwert bzw. dem Beil vollstrecken, existieren heute noch in einigen islamischen Ländern, in denen auf Grundlage der Scharia geurteilt wird, so vor allem in Saudi-Arabien oder dem Sudan. In diesen Ländern kann, jedoch nicht immer, die Rolle des Scharfrichters auch auf deren Wunsch von Angehörigen eines Opfers des Verurteilten, also von Laien, übernommen werden. Der Scharfrichter nimmt in diesen Ländern nicht selten auch gemäß der Scharia die zum Teil öffentliche Amputation von Gliedmaßen mit Beil, Säbel oder Krummschwert vor, zum Beispiel bei Dieben oder Drogenhändlern.
There's a lot of strange men in cell block 10, but the strangest of them all was a friend of mine who spent his time staring at the wall, staring at the wall. As he looked at the wall so strong and tall, you could hear him softly curse. Nobody at all ever climbed that wall, but I'm gonna be the first, I'm gonna be the first. Well, the warden walked by and said, son, don't try, I'd hate to see you fall, for there is no doubt they'll carry you out if you ever touch that wall, if you ever touch that wall. Well, a year went by since then, and that's the truth. Well, the years gone, them mean bastards, ain't they? Well, the years gone by since he made his try, but I can still recall how hard he tried and the way he died. But he never made that wall, never made that wall. Well, there's never been a man ever shook this can, but I know a man who tried. The newspapers called it a jailbreak plan, but I know it was suicide. I know it was suicide.
Die in vorstaatlichen Gesellschaften angeblich vorzugsweise ausgeübte Strafe des Ausstoßens aus dem Sippenverband, die unter Einwirkung von Kälte, Hunger und wilden Tieren einem Todesurteil gleichkam, oder die archaische Praxis der Blutrache als Vorläufer der gesetzlichen Tötung eines verurteilten Verbrechers zu bezeichnen, mag zutreffend sein, verleitet aber zu der Ansicht, dass die Todesstrafe mit fortschreitendem Zivilisationsgrad immer seltener wird, bis in einem Staat schließlich die Strafnormalität herrscht, welche wir aus, sagen wir mal, dem heutigen Mitteleuropa kennen. Doch haben die meisten europäischen Staaten die Todesstrafe erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgeschafft. Bis in die Moderne hinein wurde in der aufgeklärten Welt auf richterliche Verfügung hin verbrannt, ertränkt, gerädert, erdrosselt, erschlagen oder gevierteilt. Andere Exekutionsarten, wie unter anderem das Zersägen, Kochen, Schinden, Ausweiten, den Tod in der Nageltonne oder die Enthauptung mittels eines Fluges, sind hingegen nur durch Heiligenlegenden oder die sogenannten bäuerlichen Weißtümer überliefert. Heute werden weltweit als sogenannte rechtmäßige, also durch Gerichtsurteil legitimierte Hinrichtungsarten noch die Tötung auf dem elektrischen Stuhl, das Enthaupten mit Schwert, Beil oder Guillotine, das Erhängen, das Erschießen, das Steinigen und das Vergiften mittels Gas oder Injektion ausgeführt.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden dritten Montag im Monat von 20 bis 21 Uhr bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz in Freiburg. Jeden vierten Samstag im Monat von 13 Uhr bis 14 Uhr bei Radio Unerhört auf UKW 90,1 MHz in Marburg. Jeden vierten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 15 Uhr beim freien Senderkombinat auf UKW 93,0 MHz in Hamburg. Jeden vierten Sonntag von 23 Uhr bis 24 Uhr bei Radio Feuerwerk auf UKW 92,4 MHz in München. Und alle vier Wochen sonntags von 13 Uhr bis 14 Uhr bei Radio Korax auf UKW 95,9 MHz in Halle. Weitere Sendetermine, News, Specials entnehmen Sie bitte unserer Website www.17grad.net, 17grad.net, und Kritik, Anregungen und Wünsche nimmt gerne entgegen der Webmaster at 17grad.net. Vielen Dank fürs Reinhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.